Ich habe festgestellt, es funktioniert ohne Übersetzer hier. Zwischen Schwäbisch, Bayerisch, wir kommen irgendwie miteinander klar. Ich bin sonst sehr viel unterwegs mit Übersetzer und es ist ja immer so ein spannendes Ding, wenn du jemanden nebendran hast, der eine Sprache spricht, die du nicht verstehst. Dann fragst dich manchmal, übersetzt der wirklich, was ich gerade gesagt habe? Oder macht er seine eigene Botschaft draus? Und ich habe diese nette Anekdote gehört von einem Mann, von einem Engländer, der wurde eingeladen, nach Tokio zu sprechen auf einer Konferenz. Und er hat sich gedacht, was ist das Beste, was du machen kannst am Einstieg einer Rede? Erzählst du erstmal einen Witz, erzählst mal einen Scherz zum Einstieg und hat es gemacht, einen sehr ausladenden Scherz erzählt zum Einstieg und sein Übersetzer stand nebendran und hat nicht ein Wort gesagt. Und er hat sich schon gedacht, irgendwie ist das komisch. Also eigentlich sollte der mich doch gerade übersetzen, eigentlich sollte doch Wort für Wort das in die Landessprache wiedergeben, was ich jetzt gerade sage. Er hat gedacht, okay, ich erzähle den Witz einfach zu Ende, vielleicht fasst er das dann ja irgendwie zusammen, irgendwas wird er schon tun. Und dann am Ende, nachdem er diese kleine Einstiegsanekdote erzählt hat, sagt der Übersetzer nur zwei Worte. Und alle brechen in schallendes Gelächter aus. Und er denkt sich, was ist denn hier los? Was hat der jetzt gesagt? Und nach seinem Vortrag fragte sein Übersetzer, sag mal, was hast du eigentlich übersetzt? Und er sagte, du, weißt du was, ich habe eigentlich gar nichts übersetzt. Ich habe nur eine Anweisung gegeben, alle sollen lachen. Und ich hoffe, dass wir hier den Heiligen Geist mit als Übersetzer mit dabei haben, dass alles, was ich heute sage, dass es ankommt bei den Herzen, dass es nicht nur irgendwas ist, was ich jetzt irgendwie menschlich gemacht habe, sondern dass wir fest darauf vertrauen, dass Gott hier selber spricht. Weil die ganze Veranstaltung, das ganze Event machen wir nicht nur, weil wir es irgendwie toll finden, ein Zelt irgendwo auf die Wiese zu stellen, sondern weil wir glauben, dass Gott wirkt, dass Gott zu Menschen redet. Und es ist auch mein Gebet für heute Morgen, dass Gott wirklich zu unseren Herzen redet, dass er das so übersetzt, dass es bei ihnen ankommt. Ich gebe mir Mühe, das so deutlich wie möglich und so einfach wie möglich rüberzubringen. Aber letzten Endes vertraue ich darauf, dass Gott zu unseren Herzen spricht. Wir haben ja diese Themenreihe hier. Wer weiß, wie sie heißt? Voll das Leben. Und das spricht ja schon irgendwie von Begeisterung, es spricht von Leidenschaft irgendwie. Und jetzt sehe ich auch so viele Mitarbeiter, die über Monate hinweg ihre Zeit investiert haben. Hey, das machst du nicht nur, weil es dir irgendwie gerade langweilig ist. Weil du sagst, Freitagabend ist mein Palane ausgegangen oder was man hier so in der Erde-Ecke trinkt, Erdinger Weißbier ist mal gerade ausgegangen, ich weiß nicht, was mit meiner Zeit anfangen. Dafür nimmst du ja nicht 3 Tage oder 3 Wochen lang Urlaub. Das machst du, weil du Leidenschaft hast, weil dich was begeistert, weil du von was ergriffen bist. Und ich glaube, das ist unser Herzensanliegen, dass wir das, was unser Leben verändert hat, was uns begeistert, dass wir es weitergeben können. Nämlich, dass ein Leben mit Gott wirklich ein Leben ist, was von Fülle spricht, was nicht nur langweilig und verstaubt und altmodisch ist, sondern das wirklich ein Leben bringt, wo ich sagen kann, hey, das ist ein erfülltes Leben. Das habe ich selber erlebt. Ich erzähle vielleicht in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr aus meinem Leben. Aber ich habe im Alter von 13 Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und ich kann Ihnen sagen, es war die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Und ich bin wirklich begeistert von diesem Jesus, das wollen wir weitergeben, dass ein Leben mit Jesus ein Leben in Fülle und in Erfüllung sein kann, wenn sie sich darauf einlassen. Und ich erinnere mich an, ich habe diese Geschichte gehört von einem jungen Mann, der war auch in der Versammlung, so wie Sie jetzt hier drin, hat sich das angehört und war ergriffen von dem, was gesagt wurde. Und danach ist er dann zu dem Prediger, ein englischer Erweckungsprediger, Spurgeon hieß der gute Mann, ist hingegangen und hat gesagt, wissen Sie was, eines Tages werde ich auch Jesus nachfolgen. Eines Tages werde ich mich auch entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen. Und der Prediger schaut, ja, wieso erst eines Tages? Wieso denn nicht jetzt? Wieso nicht heute? Und dieser junge Mann sagt, wissen Sie was, ich will erst noch was vom Leben haben. Und ich glaube, das ist so ein Bild, das ganz gut trifft, was viele denken, wenn ich jetzt Christ werde, dann darf ich ja viele Dinge nicht mehr tun, die mir so Spaß machen. Dann ist ja das Leben irgendwie vorbei. Deshalb warte ich, bis ich kurz vor dem Tod stehe, auf meinem Sterbebett. Da gebe ich mein Leben dann Jesus. Dann weiß ich, in der Ewigkeit ist gut, aber davor will ich noch das Leben genießen. Und so schaut dieser Prediger diesen jungen Mann an und sagst du, das finde ich jetzt echt bescheiden. Also Wenn ich du wäre, würde ich nicht nur etwas vom Leben haben wollen. Du kannst in Jesus das Leben haben. Du kannst das ganze Leben haben. Nicht nur ein kleines bisschen vom Leben, du kannst das ganze Leben haben. Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin die Theologie oder ich bin die Kirche. Er hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bin Fülle, ich bin Leben. Und zu diesem Gott, über diesen Gott möchten wir einfach in den nächsten Tagen reden, möchten Sie immer wieder auch einladen und Ihnen die Chance geben zu sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte Schritte auf diesen Gott zugehen, ich möchte mit ihm in Verbindung kommen. Deshalb möchten wir auch am Ende von jedem Vortrag Ihnen eine Chance geben, entweder mit uns ins Gespräch zu kommen oder selber einfach für sich ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte das erleben, was hier gesprochen wird. Dass es nicht nur etwas ist, wo Sie sagen, Mensch, das war ein sehr interessanter intellektueller Vortrag, sondern dass Sie sagen, das macht was mit meinem Herzen und ich möchte, dass mein Herz mit Gottes Herz in Verbindung kommt. Zum Thema von heute Morgen, wo bin ich zu Hause? Wo bin ich verwurzelt? Wir haben ja schon einige Statements hier gehört in dem Video. Von vielen Leuten hier aus der Gegend. Ich habe mich ein kleines bisschen wiedergefunden. Ich war 17 Jahre selbst bei dem Pfadfinder mit dabei. Habe da auch eine schöne Kluft getragen, war 17 Jahre lang mit dabei. Ich glaube 17, 15. Nagelt mich nicht fest auf die genaue Zeit. Aber ich habe mich wiedergefunden, hier ein paar Leute in Kluft zu sehen. Wer ist denn hier von dem Pfadfinder? Darf ich mal fragen? Einmal so diesen hier? Nicht den Finger? Genau, okay. So, zumindest eine. Okay, schon mal ein Anfang. Das ist auch ein bisschen, das gehört zu meinen persönlichen Wurzeln, die Zeit bei den Pfadfindern. Dort habe ich auch eine Art von Glauben kennengelernt, die lebendig ist. Ich war davor relativ, meine Eltern, die waren irgendwie gläubig, aber ich konnte selber nichts damit anfangen. In dieser Pfadfindergruppe habe ich selber eine Art von Glauben kennengelernt, wo ich gemerkt habe, diese Leiter, diese Mitarbeiter, die haben was in ihrem Leben, das ist echt und das möchte ich auch haben. Deshalb habe ich mich da auch wiedergefunden, in den Pfadfindern auch einen Teil von meinen Wurzeln zu haben. Auch wenn ich jetzt hier auch mal wieder in einem Zelt drin bin, das sieht ein bisschen anders aus als unsere Zelte damals, die kleinen Koten und Jurten. Das sind auch Teil von meinen Wurzeln. So bin ich zum Glauben gekommen, habe das kennengelernt als was, was praktikabel ist, was nicht nur eine Theorie ist, sondern was meinen Alltag verändert. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, das zu erzählen, aber da das hier im Video so schön drin war, wo ich dann in dieser Zeit, wo ich mit Anfang 13, 14 dann zu den Pfadfindern gekommen bin und dort Jesus kennengelernt habe, die haben das auch in so einem Abendprogramm, haben sie einfach von Jesus erzählt und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, hey, diesen Jesus, dem will ich auch nachfolgen. Das klingt nach was, was ich ausprobieren will. Und ich war damals in meiner Schule jetzt nicht unbedingt der Musterschüler. Ich war eher einer von den Schülern, der so einen kleinen Eintrag schon beim Rektor auch schon in seinem Büchchen hatte. Persönlich, also das sind nicht immer die positiven Einträge, die da drin stehen. Also da musst du nicht positiv hervorstechen mit deiner Leistung, sondern eher auf der anderen Seite. Und so hatte ich auch schon meinen kleinen persönlichen Eintrag bei meinem Rektor in seinem Buch drin. Der war, glaube ich, schon anderthalb Seiten lang. Und ich fand es interessant, wo ich mich entschlossen habe, Jesus nachzufolgen, dann war das nicht nur eine Entscheidung, ich werde ein besserer Mensch oder sowas. Ich habe gesagt, ich will den Jesus erleben, ich will ihm nachfolgen. Und ein paar Wochen später hat mich meine damalige, ich glaube, es war meine Religionslehrerin, die hat dann meine Schwester gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Bruder los? Der ist ganz anders geworden. Der hat sich völlig verändert. Und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, Gott tut was in meinem Leben. Gott hat angefangen, mein Leben zu verändern. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich Gott kennenlernen konnte, dass ich Jesus kennenlernen konnte, dass ich auf die Art auch Wurzeln schlagen konnte im Glauben. Auch durch die Pfadfinderarbeit, die daran beteiligt sind. Ich mache gleich ein bisschen Werbung hier, ihr merkt schon, nächste Woche habt ihr mehr Mitglieder hier bei den Pfadfindern. Und ich bin dankbar dafür, so Gott kennengelernt zu haben und so verwurzelt zu werden. Nach den ganzen Statements hier aus den Videos, was heißt verwurzelt sein für mich? Was heißt Heimat für mich? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich jetzt meine Eltern mal wieder besuchen gehe, ich wohne ja schon lange nicht mehr bei meinen Eltern, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Viele haben ihre Eltern schon nicht mehr. Aber dann setzen Sie sich mal ein bisschen zurück in die Zeit. Sie sind gerade nicht mehr, Ihre Eltern waren noch da und Sie gehen zu Ihren Eltern nach Hause. es ist doch irgendwie noch so ein kleines bisschen wie früher. Als ich bei meinen Eltern, wenn ich bei ihnen am Mittagstisch sitze, da sitze ich immer noch auf dem gleichen Stuhl. Das hat sich nicht geändert. Die Liturgie ist noch die gleiche. Mein Vater auf der rechten Seite, meine Mutter auf der linken Seite. Und ich sitze immer noch auf dem gleichen Stuhl, wie damals der kleine Reinhard auch gesessen ist. Und das ist doch Heimat irgendwie. Du weißt, irgendwie bist du einfach der Reinhard. Du bist einfach der Sohn. Du musst jetzt irgendwie nichts leisten. Du musst jetzt nicht irgendwie dich verstellen. Du bist zu Hause. Und Heimat ist ja mehr als nur ein Ort. Wie wir so gehört haben, es ist ein Gefühl, es ist ein Teil von Verbundenheit. Es hat was damit zu tun, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich zu Hause? Wo habe ich das Gefühl, einfach angenommen zu sein? Wo habe ich das Gefühl, einfach geliebt zu sein und dazu zu gehören? Und es definiert ja irgendwie auch Heimat für uns. Und ich möchte Sie in eine Geschichte mit reinnehmen, die uns ein bisschen vor Augen malt, was Heimat auch heißen kann, was Heimat heißen kann, wenn ich mit Gott in Verbindung komme. Dass Gott sowas uns zur Verfügung stellen möchte, dass Gott einen Ort für uns vorbereitet hat, wo ich sagen kann, ich bin zu Hause, ich bin daheim, ich bin angekommen. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, wir finden die im Neuen Testament, also in der zweiten Hälfte der Bibel, wenn man so will, in dem etwas neueren Teil, das ist aber auch Neues Testament, im Lukas-Evangelium, also das dritte Buch im Neuen Testament. Und irgendwann sind sie auch mal auf die Idee gekommen, die Bücher in Kapitel zu unterteilen. Deshalb im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Es ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Und ich möchte mal ein bisschen die kirchliche Tradition brechen. Und ich bezeichne die Geschichte als die Geschichte vom allerbesten Vater. Viele von uns kennen die Geschichte als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber ich glaube, der Fokus ist viel mehr auf dem Vater als auf dem Sohn. Deshalb möchte ich die Geschichte aus Lukas 15 darstellen als die Geschichte vom allerbesten Vater. Und die Geschichte, ein paar von euch kennen sie, sie beginnt damit, dass zwei Söhne, sie wohnen bei ihrem Vater und die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Denen geht es nicht schlecht, die sind jetzt nicht am Verhungern, da ist wahrscheinlich auch kein großer Clinch in der Familie. Und doch irgendwie einer von den zwei Söhnen, er sagt, hey, mir ist das alles zu eng, ich will raus in die Welt, ich will mal was erleben, ich halte es hier irgendwie nicht mehr aus und ich will weg. Und anstatt, dass er einfach nur sagt, ich bin da mal weg und einfach sich aus dem Staub macht, geht er zuallererst zu seinem Vater und spitzt das Ganze noch viel mehr zu und sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe, gib mir mein Teil deines Erbes, das mir zusteht. Und normalerweise, wenn du jemand um dein Erbe bekommst, das bekommst du eigentlich nicht irgendwann mal, wenn du sagst, ich bin jetzt 15, ich will jetzt mein Erbe, das bekommst du dann, wenn dein Vater stirbt. Was dieser Sohn macht an dieser Stelle, ist zu sagen, hey Vater, Papa, eigentlich, du bist mir eigentlich völlig egal. Dich brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist deine Kohle, ich will mein Geld und du bist eigentlich tot für mich. Das ist, was er letzten Endes seinem Vater sagt. Er sagt, gib mir meine Kohle, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Ich will jetzt mein Geld haben, ich will raus in die Welt gehen. Und so bekommt er von seinem Vater interessanterweise das ganze Erbe. Der Vater hätte auch sagen können, nee, ist gar nicht, du wirst enterbt. Wenn du so mit mir umgehst, dann kannst du das alles mal, das kannst du vergessen, du kannst verschwinden, du kriegst keinen Cent von mir. Aber der Vater handelt völlig anders, als es jeder normale Vater tun würde. Und manche Leute sagen, dass Jesus hier, der die Geschichte erzählt hat, dass er Gott mit diesem Patriarchen, mit diesem Erzvater, mit diesem Familienoberhaupt vergleicht. Aber ich glaube, was Jesus vielmehr tut, ist zu sagen, dass Gott, der Vater, ganz anders ist als jeder irdische Vater, den wir uns vorstellen können. Dass er völlig anders ist, dass er alle Dimensionen und alle unsere Denkkategorien sprengt und sich völlig anders verhält, völlig anders tickt, als jeder Vater, den Sie sich vorstellen können. Weil das ganze Thema Vaterschaft ist ja für viele uns jetzt nicht nur unbedingt ein positives Thema. Viele haben negative Erfahrungen gemacht, sind enttäuscht worden und sagen, eigentlich mit meinem Vater will ich auch nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, hey, mein Papa im Himmel, der ist ganz anders als dein Vater. Der ist in einer ganz anderen Liga, der tickt völlig anders. Und so sagt er gleich am Anfang vor dieser Geschichte, dass er sich völlig anders verhält, dass er seinen Sohn nicht verurteilt, dass er ihn nicht davon abhält, loszuziehen, sondern dass er ihn gehen lässt. Und es bricht sein Herz. Er sieht seinen Sohn, er sieht ihn ziehen, er sieht, wie er weggeht und es bricht ihm das Herz und er handelt nicht dagegen. Ihr Lieben, das kostet den Vater einen Preis, ihn gehen zu lassen. Das ist nicht nur einfach so, ja gut, hier kriegst du halt ein paar Euro und zieh los. Das bricht ihm sein Herz, der merkt, die Beziehung ist kaputt. All die Jahre, die ich in meinen Sohn investiert habe, es ist kaputt, es ist zerstört. Und der Vater, er lässt seinen Sohn, er lässt ihn ziehen, er hält ihn nicht auf. Was der Sohn dann tut, ist, dass er das Ganze nimmt, diesen ganzen Besitz, das Land, das Grundstück und er verkauft das alles. Vielleicht ist er damals schon zu eBay gegangen und hat schon die paar Quadratmeter Acker schon bei eBay reingestellt und alles verkauft, alles irgendwie zu Geld gemacht, den Hof von seinem Vater verkauft, wo sein Vater noch teilweise drauf gewohnt hat, vielleicht schon irgendwie den Kornspeicher verkauft, den sein Vater eigentlich noch gebraucht hätte. Eigentlich letzten Endes auch sein Vater irgendwie die Lebensgrundlage teilweise schon entzogen. Und der Vater, er leidet, er sieht diesen Schmerz, aber er hält seinen Sohn nicht auf. Er hätte sagen können, jetzt ist genug, du hast zwar dein Erbe, aber solange ich hier noch lebe, bleibt es hier. Solange ich noch lebe, ist es wenigstens, kann ich es noch wenigstens mitbenutzen, was damals so üblich war. Aber er sagt, okay, du kannst das alles verkaufen und es bricht ihm das Herz. Und ich glaube, jedem Vater in diesem Raum wird es das Herz brechen, wenn du siehst, dass dein Sohn, du hast ihm vielleicht das Haus schon früher überschrieben, einfach aus steuerrechtlichen Gründen oder warum auch immer, und er sagt, ich verkaufe das Haus, wo mein Vater drin wohnt. Und er landet irgendwo im Altersheim oder wo auch immer. Und der Vater, er macht nichts dagegen. Er lässt seinen Sohn ziehen. Er ist so anders als jeder andere Vater, den wir uns vorstellen können. Und so nimmt der Sohn das ganze Geld, er hat alles verkauft und er weiß, er muss schnell davonkommen. Weil im ganzen Dorf hat sich das rumgesprochen, was er gemacht hat. Und es war illegal zu der Zeit. Und selbst wenn es nicht nur gesetzlich illegal war, jeder von den Nachbarn würde sagen, hey, mit so einem Sohn, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Den wollen wir raushaben aus unserem Dorf. Und der Sohn weiß, zumindest glaubt er zu wissen, dass wenn er zurückkommt, wird er nicht nur von seinem Vater, sondern von seinem ganzen Dorf abgelehnt. Für das, wie er sich verhalten hat. Dass er Schande gebracht hat auf seine Familie, dass er seinen Vater nicht geehrt hat. Und das ganze Dorf, so dachte er, wird ihn ablehnen, wenn er eines Tages zurückkommen würde. Also aus seiner Perspektive war das so ein ganz klarer Schnitt. Es war ein klarer Cut. Hier ist aus, die Beziehung ist zerstört und nicht wiederherstellbar. Und dieser Sohn, er zieht dann los mit dem ganzen Erbe, mit dem ganzen Geld. Und meistens, wenn wir die Geschichte hören, dann denken wir, der hat ja ein absolut schreckliches Leben geführt. Der hat jetzt irgendwie Drogen genommen, ist zu Prostituierten gegangen. Aber das sagt Jesus gar nicht. Das ist die Interpretation von dem Bruder. Aber Jesus sagt es gar nicht. Jesus sagt, das Einzige, was er sagt, das ist, dass der Sohn verschwenderisch gelebt hat. Er hat über seine Verhältnisse rausgelebt. Und es muss gar nichts moralisch Verwerfliches gewesen sein. Vielleicht hat er einfach jeden Tag 5 neue Paar Schuhe gekauft oder sowas, was Männer eben machen, wenn sie zu viel Geld haben. Könnte ja sein, oder hat Tennis gespielt und so viel Tennisbälle gekauft. Es muss überhaupt nichts moralisch Verwerfliches oder Schlechtes gewesen sein. Oder vielleicht hat er zu viel Geld im Baumarkt ausgegeben. Im Baumarkt weiß ich nicht, ob man zu viel Geld ausgeben kann. Das ist ja alles sehr essentiell, was da steht. An Werkzeug und an wichtigen technischen Errungenschaften. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er über seine Verhältnisse rausgelebt. Er hat mehr Geld ausgegeben, als er gehabt hat. Und manchmal denke ich mir, vielleicht spricht die Bibel nicht nur von Geld, was er ausgegeben hat. Er sagt ja nicht sein ganzes Geld ausgegeben, sondern er hat alles gegeben, was er hatte. Vielleicht war es auch seine Ressourcen an Kraft, an Energie, an persönlicher Lebensfreude, an persönlichem Einsatz. Vielleicht hat er sich mehr investiert in sein Leben, als er konnte. Und in unserer Gesellschaft sehen wir das so oft, dass Menschen im Burnout landen, weil sie mehr geben, als sie haben. Weil sie diese Kraftquelle, die dem Vater im Himmel nicht mehr verbunden sind und im Burnout landen, weil sie merken, ich muss mehr geben, um irgendwie für meine Familie und meinen Job und noch mein ganzes Privatleben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und wir geben mehr, als wir haben. So wie der Sohn auch mehr gegeben hat, als er hatte. Er hat mehr Geld ausgegeben, als ihm zur Verfügung stand. Er hat mehr Energie gelassen, als er hatte. Und irgendwann landet er an dem Punkt, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann genau in diesem Zeitpunkt, wo er am Ende ist, wo das ganze Geld weg ist, wo alles ausgegeben ist, kommt auch noch eine Hungersnot ins Land. Und ich glaube, so eine Hungersnot, das ist nicht nur, dass es nicht genug Essen gibt. Ich glaube, so eine Hungersnot sehen wir auch in Deutschland, dass Leute Hunger haben. Dass sie Hunger haben nach mehr im Leben, Hunger haben nach Erfüllung, Hunger haben nach etwas, was über das rausgeht, was Arbeiten, Essen und Schlafen und irgendwann Sterben ist. Sondern nach Hunger, nach mehr im Leben. Hunger nach einer Erfüllung im Leben. Und so ist dieser junge Mann an dem Punkt, wo er nichts mehr hat, wo er verzweifelt ist und die Menschen um ihn herum in genau dem gleichen Zustand sind, dass sie auch Hunger haben, dass sie auch nicht wissen, was sie essen können. Und so läuft er von einem Betrieb zum nächsten, von einem Hof zum nächsten, von einem Betrieb zum nächsten und fragt überall, hey, könnt ihr mir noch einen 400-Euro-Job geben? Irgendwas Kleines, damit ich wenigstens ein bisschen was zu essen habe. Und überall, wo er hinkommt, wird er verjagt. Vielleicht auch, weil er Ausländer war in dem Land. Er war ja in einem fremden, fernen Land. Vielleicht ist er als Flüchtling in ein anderes Land gekommen und wird weggejagt. Und er merkt, die Heimat, wo ich herkomme, die gibt es nicht mehr. Hier, wo ich gerade bin, werde ich auch überall abgelehnt und verjagt. Und so sucht er immer weiter. Und letzten Endes findet er einen Mann. Und dieser Mann, er ist Schweinehirte. Er kümmert sich um seine Schweine, das war sein Beruf. Und dieser Mann, er war Jude, das war das Schlimmste, was er nur machen könnte, jetzt irgendwie beim Schweinehirten zu arbeiten. Aber er ist so tief gesunken, dass er zu diesem Mann geht. Und ich finde es interessant, wie die Bibel das ausdrückt. Wenn ihr das mal im Originaltext lest, heißt es nicht nur einfach, dass er sich jetzt irgendwie einen Job gesucht hat, sondern heißt, er hat sich verbunden mit diesem Mann. Er hat sich an diesen Mann rangeklebt, ganz wörtlich. Er hat sich an den Rang geklebt wie so eine Klette, weil er selber nicht mehr mit dem Leben klargekommen ist, ist in eine Verbindung mit einer anderen Person reingegangen, die ihn selber kaputt gemacht hat. Und ich glaube, das sehen wir so oft auch in unserer Gesellschaft heute, dass Leute in Beziehungen reingehen, wo sie merken, die machen mich eigentlich kaputt. Und trotzdem sind sie und bleiben sie in diesen Beziehungen drin, obwohl sie eigentlich merken, eigentlich macht mich das kaputt. Eigentlich schadet mir das. Aber weil ich trotzdem allein irgendwie nicht mit dem Leben klarkomme, dann gehe ich wenigstens irgendwie so eine kranke Beziehung mit jemand ein, der mich vielleicht sogar missbraucht, der mich ausnutzt, der mich nicht liebt, der mich nicht wertschätzt, aber irgendwie besser als nichts. Und so Beziehungen landet dieser junge Mann dann auch. Er wird abhängig, er wird ausgenutzt, er sitzt dann da bei den Schweinen. Und er überlegt sich sogar, hey, vielleicht könnte ich wenigstens das essen, was die Schweine bekommen. Und ich finde es so interessant, dass Jesus sagt, er war bei den Schweinen und hätte sich gewünscht, das essen zu können, was die Schweine essen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum macht er es denn nicht? Was hält ihn denn davor ab? Das würde doch niemand mitbekommen, wenn der sowieso bei den Schweinen ist, eine kleine Portion Futter für die Schweine und ganz unauffällig eine Portion in den eigenen Mund. Hätte wahrscheinlich niemand gemerkt, aber er hat es nicht mehr auf die Reihe bekommen. Er hat es nicht geschafft, sein Leben irgendwie zu einem Punkt zu bekommen, wo er sagt, ich bin erfüllt, ich bin satt. Er hat es alleine nicht mehr geschafft und niemand anderes wollte ihm irgendwie dabei helfen. Ich glaube, in so einer Situation, da können wir alle landen in unserem Leben. Da brauche ich nicht irgendwie wirklich bildlich oder praktisch bei den Schweinen zu sitzen. An so einem Punkt, wo ich sagen kann, mir fehlt was in meinem Leben, mir fehlt Erfüllung und ich selber, ich krieg's nicht hin und andere Leute kriegen es auch nicht hin. An diesem Punkt kann jeder von uns mal landen, an dem Punkt kann jeder von uns kommen. Vielleicht waren vielleicht auch die einen oder anderen schon an diesem Punkt, dass sie gesagt haben, mein Leben so wie es ist, da stimmt was nicht, da fehlt was. Da fehlt was, was über das rausgeht, was ich hier rein menschlich erleben kann. Und genau an diesem Punkt war er dann, er sitzt bei den Schweinen, er ist völlig verzweifelt, er ist abhängig, er ist hungrig, durstig, schmutzig, er ist verzweifelt und vor allem ist er ganz, ganz weit weg von zu Hause. Er ist ganz weit weg von seinem Vater. Was wir auch sehen, dann heißt es, der Sohn, er kam zu sich selbst. Ja, oder ganz wörtlich übersetzt, er ging in sich selber hinein, er war nicht bei sich. Da frage ich mich, ja, wo war er denn dann? Wenn jemand zu sich kommt, wo ist er denn davor? Und ich glaube, das ist wirklich wörtlich so zu nehmen, wenn ich nicht bei mir selber bin, wo bin ich denn dann? Ich bin irgendwas mit irgendwas beschäftigt. Ich mache irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat, mit mir persönlich, wie es mir gerade geht. Und ich halte mich irgendwie beschäftigt, indem ich irgendwas tue, um mich dann gut zu fühlen. Weil wenn ich jetzt allein bei mir auf der Couch sitze, mit mir allein halte ich es da nicht aus. Deshalb muss ich irgendwas tun. Deshalb muss ich irgendwie Leute um mich haben. Deshalb muss ich jetzt irgendwas machen, damit ich mich wieder gut fühle. Vielleicht hat der Sohn das auch gemacht, aber immer beschäftigt mit irgendwas und hat gar nicht gemerkt, wie es ihm eigentlich geht. Und ich glaube, das können wir alle sehr, sehr gut hinkriegen. Gerade in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, wo alle so beschäftigt sind. Du kannst dich über Jahre und Jahrzehnte beschäftigt halten mit irgendwas im Außen, was in der Welt um dich herum, in deiner Familie, in deinem Job gerade los ist. Dich ins Ehrenamt stürzen und jede freie Minute verbringen, weil du es mit dir selber nicht aushältst. Aber dann dieser Sohn, er kommt zu sich selber. Er geht in sich. Er kommt zur Vernunft. Er kommt zu sich selbst zurück. Und erst dann merkt er, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Erst an dem Punkt, wo er mal sagt, okay, jetzt muss ich mal mein Leben anschauen. Jetzt bin ich gerade am Punkt, wo ich sage, das ist eine Endstation, da weiß ich nicht, wie es weitergeht. An dem Punkt kommt er zu sich selber und hält inne und merkt, hey, mein Leben ist in der Sackgasse. Mein Leben geht nicht weiter. Und ich glaube, das ist was, was wir auch mal tun dürfen, immer mal wieder mal innezuhalten. Mal still werden. Mal zu hören. Und auch mal den Schmerz mal zuzulassen und nicht gleich irgendwie zu übertünchen. Zu reflektieren. Nachzudenken, Bilanz ziehen über das eigene Leben. Und genau das macht der Sohn in dieser Situation. Er fängt an, Bilanz zu ziehen. Er schaut sich sein Leben an, wie es denn bis jetzt gelaufen ist. Und er sagt dann hier, Lukas 15, Vers 17, da kam er zur Besinnung und sagt, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Das ist die Bilanz über sein Leben. Ich sterbe hier vor Hunger. Bei meinem Vater, da geht es doch eigentlich jedem gut, da hat jeder genug. Nur ich bin hier am Verhungern, ganz weit weg von zu Hause. Und jetzt an diesem Endpunkt, wo er merkt, es gibt keinen Vorwärts mehr, merkt er, das Einzige, was ich tun kann, ich kann umkehren, ich kann zurückgehen, ich kann zurück zu meinem Vater. Das heißt dann hier, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Ich will zu meinem Vater gehen. Das ist eine Entscheidung, die er hier trifft, sagt er. Hier mit diesem Hunger, mit dieser Situation, ich komme selber nicht mehr klar und ich gehe zurück zu meinem Vater. Und er legt sich auch schon seine ganze Entschuldigung zurecht, sagt, ich habe gesündigt und bin schuldig geworden. Wir werden später sehen, den Vater interessiert das gar nicht. Aber er trifft eine Entscheidung und sagt, ich werde zu meinem Vater gehen. Und er macht sich auf den Weg und er geht die ersten Schritte. Das heißt hier, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und was ich sehr interessant finde, dass Jesus gesagt hat, als der Sohn noch ganz weit weg war, hat ihn der Vater gesehen. Und ich glaube, dass dieser Vater, dass er nicht einfach nur zu Hause gesessen ist und gewartet hat und Däumchen gedreht hat und so unheimlich gute Augen gehabt hat, dass er ihn schon ganz weit weg gesehen hat, sondern dieser Vater war selber unterwegs. Er hat seinen Sohn gesucht. Er hat nicht nur einfach nur gewartet und gesagt, naja, wenn mein Sohn wiederkommt, dann ist okay. Sondern er hat gesagt, ich suche meinen Sohn. Ich spüre in meinem Herzen, mein Sohn ist weit weg. Und ich glaube, ihm geht's schlecht. Und er macht sich auf die Reise. Und er verlässt sein Haus. Und er sucht diesen Sohn. Wenn Sie denken, Sie machen einen Schritt auf Gott zu, ich kann Ihnen versichern, dass Gott schon ganz, ganz viele Schritte auf Sie zugemacht hat. Dass Gott schon unterwegs ist, dass Gott auf der Suche ist. Dass Gott nicht nur einfach wartet und sagt, naja, wenn er kommt, dann ist gut, wenn sie nicht kommen, dann ist auch okay. Sondern Gott ist auf der Suche. Und ich glaube, diese Geschichte spricht auch davon, dass Gott selber den Himmel verlassen hat, dass er Mensch geworden ist, dass er in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um sie zu suchen, um sie kennenzulernen, um sie wieder zurück zum Vater zu bringen. So macht sich der Vater sich dann auch auf. Und als er ganz weit weg war, sieht er seinen Sohn. Und egal, ob sie jetzt ein paar Schritte weit weg sind von Gott oder sagen, eigentlich müsste ich noch einen ganzen Marathon laufen oder einmal um die halbe Welt, um wieder bei Gott zu sein. Egal, wie weit sie weg sind, Gott sieht sie. Wenn sie gerade in diesem Zelt sitzen oder stehen. Gott ist bei ihnen, Gott sieht sie, Gott sieht ihre Not und Gott ist besorgt. Und hier heißt es, mit Erbarmen, und er hatte Erbarmen und er lief und er rannte. Was du ja als Vater in so einer Gesellschaft nicht machen würdest. Du würdest nicht deine Würde verlieren und jetzt dazu rennen. Du würdest dastehen und warten, bis dein Sohn, dein Untergebener, dein Untertan auf dich zukommt. Und wieder zahlt dieser Vater einen hohen Preis, indem er alle gesellschaftlichen Standards bricht und sagt, ich renne auf meinen Sohn zu und ich nehme ihn in die Arme und er überschüttet ihn mit Küssen. Das ist nicht nur einfach so ein kleiner Stirnkuss, ganz dezent. Er überschüttet ihn mit Küssen. Und der Sohn, der vorher schon seine Ausrede zurechtgelegt hat und sagt, ich bin schuldig geworden, ich habe gesündigt. Hey, das will der Vater gar nicht hören. Das ist ihm völlig egal. Der ist nicht nachtragend. Das Einzige, was für Gott zählt, ist, dass sie sagen, hey, ich will wieder zurück in die Arme von meinem himmlischen Vater. Ich will den zurück in die Arme von meinem Papa. Ich will dorthin. Ich will einen Schritt auf Gott zumachen. Jetzt möchte ich dich fragen, wo bist du denn? Ich erzähle diese Geschichte ganz gern, auch so im Einzelgespräch erzähle ich die Menschen und frage sie dann am Ende der Geschichte, wo bist du denn? Kannst du dich mit irgendjemand identifizieren? Irgendjemand in der Geschichte, ist der dir ähnlich? Kannst du dich damit irgendwie reinversetzen? Und die meisten Leute sagen, ja, ich bin wie dieser Sohn. Es gibt so ein paar wenige, die sagen, ja, ich bin eher so der Schweinehirtentyp. Die gibt es auch. Aber normalerweise sagen die Leute, wenn ich mit ihnen rede, sagen sie, ich bin wie dieser Sohn. Die nächste Frage, die ich dann immer stelle, die ich jetzt auch Ihnen jetzt stelle, ist, wo sind sie? Nicht nur wer, sondern wo? Sind sie gerade auf dem Weg weg von Gott? Schon ganz weit weg? Schon bei den Schweinen? Schon auf dem Weg nach Hause? Irgendwo stehen geblieben auf dem Weg? Oder sagen sie vielleicht, naja, so ganz einfach ist es auch nicht. Vielleicht im einen Lebensbereich, da ist schon alles mit Gott im Reinen, da bin ich schon auf dem Weg zu Gott hin. Und im anderen Lebensbereich bin ich vielleicht stehen geblieben, bewege ich mich gerade weg. Und ich möchte sie einladen, jetzt auch mit einem kurzen Gebet nach dem Vortrag zu sagen, ich möchte einen Schritt wieder in die Richtung von Gott machen. Egal wie weit ich weg bin, egal ob ich das zum ersten Mal mache oder ob ich das schon 100 Mal gemacht habe, egal ob das mein ganzes Leben als Ganze betrifft, auch wenn Sie sagen, Sie sitzen schon bei den Schweinen und sind in der Endstation, oder wenn Sie sagen, eigentlich bin ich schon auf dem richtigen Weg, aber ich möchte noch ein paar Schritte mehr auf Gott zugehen, dann möchte ich Sie einfach nachher mit einem Gebet mit einladen, zu sagen, ich möchte so eine Entscheidung treffen, ich möchte noch ein paar Schritte auf Gott zugehen und ich möchte eine Kurskorrektur vornehmen in meinem Leben. Dazu möchte ich Sie einfach in ein paar Momenten einladen, dass wir da zusammen einfach eine Entscheidung treffen, wer das möchte, wer das für sich auch selber mitbeten möchte. Und ich habe noch eine kleine Geschichte zum Abschluss. Sie kommt aus England und da war so ein kleiner Junge, der sich verlaufen hatte, der seinen Weg nach Hause gesucht hat, der einfach verzweifelt war und sich dann irgendwann hingesetzt hat auf eine Bank und nur noch geheult hat. Und irgendwann kommt ein älterer Mann und sieht diesen weinenden Jungen, wie er da vor sich hinschluchzt und setzt sich zu ihm, legt seine Hand auf die Schulter und sagt, hey, was ist los? Und er sagt, ich bin verloren, ich weiß nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Ich habe mich verlaufen und er heult Rotz und Wasser. Und dieser ältere Mann, er versucht dann ihm irgendwie zu helfen, ihm zu erklären, wie findest du jetzt deinen Weg nach Hause? Was ist der nächste Schritt? Wo hast du dich verlaufen? An was erinnerst du dich noch? Und er versucht ihm verschiedene Orientierungspunkte in diesem kleinen Dorf zu geben, den Bäcker, die Bäckerei und die ganzen Sachen, alles Straßennamen. Und dieser Junge ist einfach nur verzweifelt. Und dann fragt dieser ältere Mann, hey, weißt du was? Mitten in unserer Stadt, mitten in unserem Zentrum in dem Dorf, da haben wir eine große Kirche. Und da oben dran ist ein weißes Kreuz. Weißt du, wo die ist? Weißt du, wo das ist? Wenn ich dich dorthin bringe, findest du dich dann wieder zurecht? Und dann sagt der kleine Junge, ja, bring mich zu dem Kreuz, bring mich dorthin und dann werde ich auch meinen Weg nach Hause finden. Bring mich zum Kreuz und ich werde meinen Weg nach Hause finden. Ich möchte Sie einladen, zum Kreuz zu kommen, zu dem Ort, wo Jesus Christus für uns gestorben ist, wo er sein Leben gegeben hat. Ich möchte Sie einladen, dorthin zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Ich möchte zurückkommen zu meinem Vater im Himmel. Ich möchte heute nach Hause kommen. Ich möchte sie einladen, heute zum Kreuz zu kommen. Und wenn sie das tun wollen oder wenn sie das angesprochen hat, dann können sie einfach ein Gebet mit mir jetzt zusammensprechen oder sich das einfach mal anhören und drüber nachdenken oder auch während des nächsten Liedes, das wir in einigen Momenten dann hier hören werden. Dann können sie es dann auch dann mitbeten, wenn die Band dann spielt. Dann können sie sich darauf einlassen. Dann können sie einfach ein Gebet sprechen. Das kann in etwa so aussehen. Vater im Himmel, ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du für mich da bist. Und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und Vater, heute mache ich einen Schritt auf dich zu. Weg von hin zu dir, zu meinem Vater im Himmel. Und heute treffe ich eine Entscheidung, dir nachzufolgen und mit dir zu leben. So könnte ein Gebet in etwa aussehen. Das könnten Sie, vielleicht hat es der eine oder andere für sich mitgebetet. Und Sie können jetzt auch, während die Band dann spielt, während des nächsten Vortraglieds, einfach das auch für sich nochmal im Gebet leise oder laut vor Gott bringen. Sie können auch nach dem Lied dann auch auf uns zukommen. Wir sind dann, hier gibt es so ein paar Leute mit so einem, glaube ich, einem rosanen Schildchen hier. Die sind auch mit bei den Bistrotischen. Hier vorne werden wahrscheinlich auch noch ein paar Leute sein. Einfach, Sie können dann schauen, wo sind die rosanen Schildchen oder auf unsere Pfarrerin oder auf den Prediger oder auf mich zukommen. Und einfach sagen, ich möchte es einfach noch mal im Gebet bewegen, möchte es vor Gott bringen, möchte da vielleicht auch persönlich mir noch Rat suchen. Wenn Sie einfach noch persönlich Rat suchen oder Gebet wollen, dann kommen Sie einfach auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie. Und ich möchte Sie ermutigen, machen Sie ein paar Schritte weiterhin zu Gott. Amen.